So, der Pegel läuft, die Aufnahme läuft. Engels, hast du gehört? Es geht jetzt los. Ja, herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr aus dem Trainingszentrum Salz der Helden, aus dem Zentrum für Sportreparation, Prävention und guter Laune. Gute Laune ist nicht so richtig da, weil es ist keiner hier, der gute Laune verbreiten kann. Gut. Ein paar Tage dauert es noch, wir wissen das, wir brauchen nicht weiter darauf eingehen, so ist der Fall. Da ich momentan trainingsmäßig auf der Fläche arbeitend so nicht viel zu tun habe, habe ich wieder den Entschluss gefasst, euch wieder ein bisschen voll zu labern hier. Mit so ein paar Punkten, die heute anstehen und die wieder auf unserer Franzi-Fragliste standen. Franzi hat heute nochmal Urlaub, heute Samstag. Und heute schrubbe ich dieses Hörspiel hier nochmal alleine durch. Und auf der Agenda, die ich hier habe, stehen eigentlich zwei Punkte. Einmal nochmal ein Punkt zur Ernährung, ob zu viel Eiweiß gefährlich ist oder nicht. Da kommen immer wieder Fragen und kamen jetzt auch wieder einige Fragen, dass von Eltern zum Beispiel, ob Kinder oder Erwachsene, sage ich mal, Schaden davon nehmen würden, wenn sie zu viel Eiweiß in Form von Supplementen zuführen würden und sowas. Und da kann ich ja noch zwei, drei Sachen mal zu sagen. So nach meinen Erkenntnissen oder nach meinen Sichtpunkten, die sich aus bestimmten Studien auch zusammensetzen oder aus Erkenntnissen der Wissenschaft zusammensetzen, sage ich mal. Und aus meinen persönlichen Erfahrungen. Und dann haben wir noch ein Thema, und zwar ein Thema, das trainingsmäßig so ein bisschen ein paar Sachen aufdecken soll, und zwar ist das Thema Beintraining. Ja, wir fangen mal mit dem Thema Beintraining einfach an. Das war die Trainingsgeschichte, so mal ein bisschen vorwegnehmen. Wie wichtig ich das Beintraining letztendlich gewichte oder wie entscheidend ich das finde, dass man Beine trainieren sollte und vor allen Dingen, wie man Beine trainieren sollte und in welchen Abständen und in welchen Trainingsmethoden. Also Beintraining ist meines Erachtens halt auch studienbelegt relativ sehr wichtig. Das ist eine große Stellschraube im Krafttraining, aber auch im sportartspezifischen Training. Ob es nun Läufer sind, ob es Sprinter sind, also Marathonläufer, ob es Sprinter sind oder ob es Kugelstoßer sind, Diskuswerfer, Tennisspieler, egal wie. Leute, die ihre Beine einmal primär im Sport einsetzen müssen, einmal wo sie sich sekundär darauf verlassen müssen, dass die fit sind. Also die Sportart letztendlich aus der Sprungkraft resultiert, wichtig ist, oder ob die Beine halt muskulär stabil sein müssen, um Bewegungsabläufe vernünftig abzufangen, also über die Muskulatur und so. Das ist halt so beim Fußball oder beim Handball zum Beispiel der Fall. Da hat man natürlich auch Sprungkraft und Antrittsstärke, aber zum Beispiel beim Tennis ist es genau das Gleiche wie bei anderen Ballsportarten. Man muss halt relativ schnell reagieren. Um da verletzungsfrei auch zu bleiben, sollte die Muskulatur und der Sehnen-, Muskel-, Band- und Kapselapparat auch durch Training vernünftig abgesichert sein. Und gegen natürlich beim Bodybuilding oder beim Kraft-3-Kampf oder bei sämtlichen reinen Kraftsportarten natürlich primär im Fokus steht, wie explosiv und wie kräftig die Bein- und Rumpf- oder die dazugehörige Muskulatur letztendlich arbeitet, um in der Sportart letztendlich erfolgreich zu sein. Bobfahrer zum Beispiel auch, also da hinten, der den Bob schiebt, der letzte Mann, das sind meistens auch richtige schwere Pakete, die immer so um die 100 und etwas weit über 100 Kilo wiegen, die richtig Masse mitbringen und die auch richtig gute Sprinter sind, weil die halt auf kurzem Wege relativ explosiv Kraft aufbringen müssen. Das sind halt Leute, wo das Beintraining essentiell wichtig ist. Das ist so, was die Beine generell angeht. Jetzt gehen wir auf die Stoffwechsellage ein. Also Beintraining ist meines Erachtens auch sehr wichtig für die Stoffwechsellage, weil man im Beintraining selbst, in den Bewegungsabläufen vom Beintraining, halt relativ viel Muskulatur mit reinbringt. Und je mehr Muskulatur man in die Trainingseinheiten mit reinbringt, umso mehr Muskulatur rekrutiert man oder steuert man an, umso mehr Stoffwechsel passiert, umso höher ist letztendlich der hormonelle Ausstoß für muskuläre Entwicklung. Wir sprechen jetzt auch wieder nur von Naturalsportlern beziehungsweise von Leuten, die über den natürlichen Wege halt ihr Testosteron nach oben schieben wollen oder Wachstumsfaktoren im Körper nach oben schieben wollen und nicht das Ganze durch Medikamente in irgendeiner Form beeinflussen oder pushen. Also ich rede jetzt wirklich nur von Leuten, die natural Krafttraining oder Training machen. Für die Leute ist es meines Erachtens unabdingbar, damit überhaupt im Körper Stoffwechsel oder Muskelaufbau passieren kann, dass ein komplexes Beintraining oder ein Verbundtraining überhaupt stattfindet. Ohne das, finde ich persönlich, ist eine Morphologie, eine körperliche Veränderung, auch leistungsorientiert oder eine leistungsbezogene Veränderung, eigentlich kaum möglich. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer irgendwelche Talente oder so, aber ich bin der festen Überzeugung, dass ein Beintraining oder ein Verbundtraining mit schwerem Gewicht dazu beiträgt, dass man sich körperlich am besten entwickelt. Ja, das ist die Stoffwechselsituation, ne? Und dass man über diese Art von Training im Körper viel Hormone, viel Wachstumsfaktoren wachkitzeln kann. Das ist ja auch dieses Metabolika-Prinzip, was ich schon mal hier in so einem Hörspiel nahegelegt habe. Das kann man sich ja nochmal reinziehen, wenn man das möchte, dass man da über die Verbundübung seinen Stoffwechsel ein bisschen ankitzelt, um Muskelaufbau entstehen zu lassen. Ja, wenn ich jetzt ein Beintraining in mein Training involvieren will, wie mache ich das? Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Studios wieder geöffnet haben, dass wir wieder loslegen können. Wir haben diverse Geräte zur Verfügung. Wir haben ein Langhantelrack, also wir haben freie Langhanteln, wir haben Kurzhanteln, wir haben eine Beinpresse, eine 45 Grad Beinpresse, die wir jetzt übrigens im Studio auch die zweite jetzt haben. Einmal mit Plate Loaded, aber die man richtig mit schwerem Gewicht auch bestücken kann. Dann haben wir Beinstreck. Stühle, also ein Beinstrecker und ein Beinbeuger. Beinbeuger liegen, Beinbeuger sitzen, das haben wir im Studio auch, zwei- oder dreifach in der Ausführung. Wie würde ich denn jetzt mal ein Beintraining gestalten? Also, wir gehen mal davon aus, dass man ein Training splittert, wo man nicht nur, wo man Bein und Rücken zum Beispiel auch zusammen hat an einem Tag, weil es ja relativ artverwandt auch ist. Und gehen wir mal davon aus, dass wir jetzt 2 Tage Trainingspause gehabt haben oder drei. Wir sind richtig durchregeneriert. Wir starten jetzt an einem Montag, nicht mit diesem International Chest Day, sondern wir fangen einfach mal ganz unkonventionell mit dem Bein- und Rückentraining an und sind richtig durchregeneriert und können starten. Also ich persönlich kann immer nur aus meinen persönlichen Sichtweisen sehen, würde dieses Training so wählen, dass ich mich an dem ersten Tag, wenn ich wieder richtig durchregeneriert bin, richtig herkriege und richtig schrotte, beziehungsweise richtig malträtiere. Das mache ich hauptsächlich dann mit freien Übungen. Das heißt, wo man dreidimensionale Bewegungsabläufe hat. Frontalkniebeuge, normale Kniebeuge, Ausfallschritte, Good Mornings, Ausfallschritte mit Zusatzgewicht, also hinterm Kopf einmal Ausfallschritte mit Zusatzgewicht vorm Kopf, sei es mit Kurzhanteln, sei es mit Langhanteln. Hauptsache, man hat dreidimensionale Bewegungsmuster, wo man quasi hoch und tief geht und auch in der Bewegungsachse vor, zurück ausgleichen muss. Also an einem Trainingstag, wo man richtig fit ist, dann sollte man ausnutzen, wenn man auch gut motiviert ist, da mit freien Gewichten zu arbeiten und einfach alles anzusteuern, was man im Körper hat. Denn wenn man freies Gewicht bewegt, hat man halt relativ viel Hilfsmuskeln in der Bewegung mit drin. Und diese Hilfsmuskeln sorgen natürlich auch wieder für Stoffwechsel und für hormonellen Ausstoß oder Wachstumshormonsausstoß. Und das kann man halt ausnutzen, dass man sich an so einem Tag mal richtig herkriegt. Diese Übungen sollten dann an diesen Tagen meines Erachtens als erstes gewählt werden und danach sollten Assistenzübungen meinetwegen noch gemacht werden, wie Beinstrecker und Beinbeuger, also isolierte Bewegungsabläufe, wo wirklich der Fokus auf Verbundübungen liegt im freien Raum. Also mit freiem Gewicht. Assistenzübungen, wie gesagt, wie Beincurl und Beinstrecker, zweidimensionale isolierte Bewegungen. Sollten dann ergänzend vielleicht auch noch gemacht werden, aber der Fokus halt auf freien Übungen. Wenn man jetzt beispielsweise an einem Montag sich die Beine richtig hergekriegt hat und hat auch noch ein bisschen Brust beispielsweise trainiert, so nebenbei, und hat den oberen Rücken eigentlich in Ruhe gelassen und hat den nur so ein bisschen unterschwellig mit belastet und hat dann quasi am Mittwoch ein Rückentraining und will auch für das Rückentraining zum Beispiel nochmal ein paar Kniebeugen einbauen. Dann würde ich das jetzt so machen, oder man könnte es jetzt zum Beispiel so machen, man ist ja noch komplett platt vom Montag für die Regeneration, dass man den Fokus auf den Rücken jetzt quasi übers freie Kniebeugen nicht legen sollte, weil einfach die Muskulatur regenerieren muss und die Regenerationszeit fast noch wichtiger ist als die Trainingszeit selber. Da will man in diesen regenerierenden Prozess halt nicht so reintrainieren. Sondern sucht sich jetzt Übung aus. Man kann ruhig Kniebeugen machen, meines Erachtens. Also man sollte dann nur halt Kniebeugen nicht mit dem Fokus auf Oberschenkel, Vorder-, Rückseite und Gesäßmuskulatur legen, sondern einfach nur, dass man die Bewegung hat und dabei den oberen Rücken halt richtig ansteuert oder anspannt. Also da nehmen wir auch Übungen, die dann zweidimensional sind, wie beispielsweise bei der Multipresse, wo man in die Multipresse reingeht und dann zweidimensionale Kniebeugen ausführt, wo man nicht so viel Muskulatur mit reinbringen muss in die Bewegung, dass diese stabilisierende Muskulatur sich ausruhen kann an diesem Trainingstag. Aber trotzdem diese Kniebeugebewegung drin ist, man muss das jetzt so verstehen, aber man arbeitet nur zweidimensional, befeuert die Oberschenkel ein bisschen mit und hat aber dabei den oberen Rücken halt in Kontraktion durch das Zurückziehen der Oberarme nach hinten, dass man den Querverlauf vom Trapezius ansteuert, den Latissimus, dass der mit richtig mit drin ist. Und dann kann man meines Erachtens auch am dritten Tag wieder Kniebeugen machen, aber halt mit moderatem Gewicht auch. Das ist immer ganz wichtig, dass man an den jeweiligen Trainingstagen die Zielmuskulatur, die noch regeneriert oder noch nicht ganz fertig ist in der Regeneration, nicht primär malträtiert, sondern nur sekundär ein bisschen mitlaufen lässt. Das muss man so ein bisschen das Gefühl für aufbauen, ein bisschen steuern, wie man sich das Ganze zusammensetzt. Und an den Tagen würde ich auch isoliert keine Beinbeuger- oder Beinstreckerübungen oder sowas machen, weil das ja wieder direkt primär auf die Muskulatur geht, weil das würde in die Regeneration reingehen. Das würde irgendwann Verletzungen mit sich bringen oder innerhalb von Regenerationsstörungen. Und das ist alles kontraindiziert. Das ist also nicht gut. Also man kann ruhig Kniebeugen an drei aneinanderfolgenden Tagen ruhig machen, aber der Schwerpunkt ist halt wichtig, dass man an den Tagen, wo man die Oberschenkel quasi direkt beschießen will, richtig schwere Grundübungen macht, auch meinetwegen schwere Isolationsübungen macht, freie Bewegungen macht, dreidimensionale Bewegungen macht, wo man alles abruft, was man kann. Und an den Tagen, wo man regeneriert, an den Stellen, die Muskulatur trotzdem durch irgendwelche Übungen mit reinbringen muss, dann weniger Gewicht nehmen, zweidimensional arbeiten, beispielsweise wie bei einer Multipresse, bei den Kniebeugen und dergleichen. Ja, und das ist genauso, dass wie man diese Planung sozusagen so zusammenstellt, ist es, welche Muskelgruppe man im Beintraining letztendlich beschießen will. Und da kommen wir jetzt mal drauf auf die jeweiligen Übungen, wie man die ganze ausführt, welche Anteile der Beine letztendlich da richtig beschossen werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am dritten oder vierten Trainingstag der Woche bin, wenn ich richtig viel Sport mache und auch strikt nach einem Plan trainiere, den ich mir zusammengebaut habe, und ich habe an einem Tag, merke ich, dass ich zum Beispiel gejoggt bin, einen Tag vorher, und ich merke in den hinteren Oberschenkeln, also im Beinbeuger sozusagen, ne, und im Gesäßmuskel, dass ich da einfach Muskelkater habe. Da bin ich fest, da bin ich noch hart, das tut noch weh, aber ich merke im vorderen Oberschenkelbereich so gut wie gar keine großen Ansteuerungsproblematiken. Warum soll ich in den Strukturen dann nicht einfach arbeiten? Und jetzt muss ich gucken, welche Übung wähle ich, damit ich die hinteren Oberschenkel und die Gesäßmuskulatur ein bisschen rausschalte oder rausnehme aus der Bewegung und fixiere mich hauptsächlich auf die Oberschenkelvorderseite. Bei den normalen Kniebeugen ist es so, wenn man flach aufsteht, ob man eine Kniebeuge macht an der Multipresse oder an der freien Handelstange, hat man eigentlich in den jeweiligen Winkelstellungen, wo man gerade ist, jeweilige Muskulatur mit drin. Also wenn ich jetzt nicht so tief gehe, beispielsweise nur 30, 40 Grad, habe ich natürlich auch primär die Oberschenkelvorderseite drin. Und ab 30, 40 Grad wird dann langsam die hintere Oberschenkelmuskulatur mit reingebracht und alles, was dann so ab 80 kommt, kommt der Gesäßmuskel richtig zur Geltung. Also der Gesäßmuskel kommt dann so ab 80, 90, 100, 110, 120 Grad und dann feuert er richtig mit. Wichtig ist, dass man in den tiefen Positionen, wenn man den Arsch richtig befeuern will, in keinen Buttwink geht. Das heißt, dass man das Hohlkreuz leicht durchgedrückt hält. Und in dieser Hohlkreuzposition hat man immer noch die Vorspannung, die Ansteuerung auf den Glutes, also auf den Gesäßmuskeln. Schiebt man jetzt das Becken quasi ab 70 oder 80 Grad nach vorne, diesen sogenannten Buttwink bekommt, dann nimmt man diese Flächenspannung aus den Gluteen raus und dann läuft man einfach auch Gefahr, irgendwann Probleme zu kriegen in der unteren Rückenregion durch dieses tiefe Kniebeugen. Also man muss im Spiegel mal sich seitlich hinstellen, muss mal gucken, wenn man tief runtergeht und das Hohlkreuz hält. Und an der Stelle, wo man dann das Becken nach vorne schiebt, an der Mobilität muss man dann ein bisschen arbeiten, dass man das Becken dann weiterhin durchgedrückt hält. Denn wenn einer schwer beugt und in diesen Buttwing geht, gibt es einfach auch medizinische Aussagen, die sagen, dass diese Strukturen einfach negativ zu bewerten sind. Und da gehe ich voll mit, weil die Grundspannung aus der Muskulatur langsam rausgeht und man quasi über den passiven Bewegungsapparat arbeitet und das ist sehr, sehr schädlich. Also guckt drauf, stellt euch seitlich zum Spiegel, geht in die Hohlkreuzposition, geht in die Kniebeugeposition, geht tief, 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 tief. Und ab dem Punkt, wo ihr merkt, dass das Becken nach vorne wandert, das ist so euer limitierender Faktor. Bis dahin solltet ihr ruhig schwer beugen, das geht ruhig, das ist kein Problem. Aber ab dem Punkt, wo ihr dann rund werdet, wird es kritisch. Dann würde ich mit schwerem Gewicht rausgehen. So, wenn wir jetzt mal differenzieren wollen durch die Fußstellung, welche Anteile der Oberschenkelmuskulatur jetzt wir beschießen wollen. Wir gehen mal davon aus, wie gesagt, der hintere Anteil und der Gesäßmuskel ist relativ sauer und kaputt noch. Die Oberschenkelvorderseite ist noch relativ wach. Dann wähle ich Folgendes. Dann nehme ich, wenn ich die Kniebeuge wählen möchte, lege ich mir zwei Hantelscheiben unter den Hacken. Wenn ich die Hantelscheiben unter die Ferse lege und dann in die beugende Position gehe, ist der Quadrizeps, der vordere Anteil der Kniebeuge, dominierend. Das bedeutet, der hintere Anteil wird relativ stark rausgenommen aus der Bewegung und die Bewegung geht mehr in den vorderen Anteil, in den Quadrizeps, in den vierköpfigen Oberschenkelmuskel. Ja? Und durch diese Technik kann ich in der Kniebeuge den hinteren Anteil rausnehmen und den Gesäßanteil und kann primär den vorderen Anteil beschießen. Habe ich jetzt durch einen Zufall irgendwie die Möglichkeit und sage, schade, heute ist ein komischer Tag fürs Beintraining, ich habe eigentlich richtig Bock, aber die vordere Oberschenkelmuskulatur ballert ohne Ende noch, keine Ahnung warum, Treppensteigen oder was weiß ich was. Ich merke, da bin ich nicht regeneriert, habe richtig Bock auf ein Beintraining, dann mache ich es andersrum. Dann nehme ich in der Kniebeuge mir Hantelscheiben vorn unter den Fußballen, dass ich mir auf der Ferse bin und nehme durch diese Position, wenn ich dann die Kniebeuge ausführe, Drehmomente aus dem vorderen Oberschenkelanteil raus. Das heißt, dann habe ich wieder primär den Anteil hintere Oberschenkel, Gesäßmuskulatur. Also wenn ich die Scheibe auf den Hacken lege, habe ich Domänenanteil vorne. Das ist auch bei Gewichte oder bei Kniebeugenschuhen so. Die sitzen relativ hoch und fest. Die sinken nicht ein und dadurch kann ich natürlich auch mehr beugen. Habe aber auch einen höheren Anteil an der vorderen Oberschenkelmuskulatur. Und wenn ich jetzt eine Hantelscheibe nehme, lege sie mir unter den Fußballen, habe den Druck auf der Ferse oder stehe auf einer schiefen Ebene, dann habe ich mehr Dampf auf der hinteren Oberschenkelmuskulatur. Und genauso ist es natürlich auch beim Beinbeuger oder beim Beinstrecker. Wenn ich an einem Beintag, wo ich die Oberschenkelvorderseite beschießen will, dann gehe ich in den Beinstrecker und schieße den richtig nach oben. Kann auch mit hohem Gewicht gehen. Ne? Lasse dann aber den Beinbeuger sein an dem Tag. Und wenn ich an dem Tag zum Beispiel merke, der innere Oberschenkel ist überhaupt nicht angesteuert. Ich merke aber, dass der Vastus lateralis, der äußere Anteil, der Rectus vom Oberschenkel, das ist der äußere Anteil, wenn er darüber fasst, wenn der mal relativ fest und hart ist, so wie es bei Joggern oft der Fall ist, da dominiert meistens der äußere Oberschenkel immer im Gegenzug zu dem inneren Oberschenkel. Und da gibt es einen Muskel, der fixiert quasi mit dem äußeren Oberschenkelanteil die Kniescheibe, das ist der Vastus medialis, der ist am Innenseite des Knies, das ist so ein Birnenmuskel. Und wenn man den halt beschießen will im Beinstrecker, dann geht man mit den Füßen unter die Rolle und packt die Füße in Außenrotation. Und dann drückt man quasi die letzten 60 Grad vom Beinstrecker nach oben. Also man kann quasi mit Hilfe der Fußstellung auch die Anteile der Oberschenkelmuskulatur ansteuern. Das ist nicht so, dass man jetzt gar keinen Beinkurl machen sollte, nur wenn man jetzt Muskelkater im Oberschenkel hat. Habe ich im äußeren Anteil Oberschenkel Muskelkater und merke, da ist die Muskulatur fest und im inneren Anteil habe ich gar nichts, dann gehe ich einfach an diesen Beinstrecker und verändere meine Fußstellung. Und genauso ist es mit der Adduktorenmaschine, wo man quasi die Beine nach innen führt. Da spricht auch nichts dagegen, wenn man die Adduktoren anschießt, wenn die äußeren Bereiche halt fest sind, dann nehme ich halt an dem Tag nur die inneren Bereiche. Also sollte man das schon im High-End-Training, sage ich mal, so ein bisschen differenzieren, dass man da, wenn man sagt, ich habe Muskelkater im Bein, dann soll man sich mal reinhören, ja, muss ich denn heute alle Übungen sein lassen, nur weil ich jetzt Muskelkater im äußeren Bereich habe, oder kann ich auch mal ein paar andere Sachen wählen, wo ich sage, Mensch, ich habe doch Bock auf Beintraining, mache ich mal ein bisschen hintere Kette oder mache ich mal ein bisschen Gesäßmuskulatur, suche ich mir die Geräte halt raus, die ich dann ansteuere und dann kann ich trotzdem an dem Tag separates Beintraining machen. Und oftmals ist es so, dass durch Sportarten wie Laufsportarten, Jogsportarten auch nur bestimmte Anteile vom Oberschenkel regelmäßig beschossen werden und Anteile atrophieren und zurückgehen. Also die Adduktoren quasi im inneren Bereich der Oberschenkel sind beim Laufen auch kaum in der Bewegung mit drin. Und der große Gesäßmuskel letztendlich ist auch nur bei Bergaufläufen mit drin, sondern beim Geradeausläufen meistens ist es so, dass der Mittlere hauptsächlich schießt. Und deswegen muss man dann, gerade wenn man viel läuft, auch ein spezifisches Beintraining mit diesen unterschiedlichen Drehmomenten eigentlich drauf haben. Wenn da jemand Fragen hat und wir im Studio wieder loslegen, dann können wir da gerne mal explizit drauf eingehen. Und dann kann ich das auch nochmal ganz genau erklären, welche Winkelstellung man wann wählen könnte. Aber das sind so diese groben Abschnitte. Also Mehrwert jetzt von dem Hörspiel ist so, wenn ich die Oberschenkelrückseite trainieren möchte, dann nehme ich mir eine Hantelscheibe unter den Fußballen vorne. Und wenn ich die Oberschenkelvorderseite mehr beschießen will, nehme ich mir eine Erhöhung für den Hacken für die Ferse. Dann, wie gesagt, ist es wichtig, wenn ich an einem richtig fitten Tag unterwegs bin, gut durchregeneriert bin, nehme ich Verbundübungen mit freien Gewichtsmustern. Das bedeutet dreidimensionale Bewegungsmuster, vor, zurück, hoch, runter, Hantelstange, Kurzhantel, Frontkniebeugen, normale Kniebeugen, Ausfallschritte, Lunges, Hip Thrust, egal wie. Und versuche relativ viel Muskulatur mit reinzubringen. Und an Tagen, wo ich nicht ganz so regeneriert bin, versuche ich ein bisschen mehr über isolierte Bewegungen einfach so ein bisschen trotzdem Muskulatur anzuschießen, aber das zentrale Nervensystem und den Stoffwechsel da nicht zu stark überfordern. Das ist auch entscheidend. So, dann haben wir die 45-Grad-Beinpresse. Da kann ich noch einen kleinen Tipp zu geben jetzt nochmal, damit man sich darauf vorbereiten kann. Vielleicht haben auch einige jetzt in der Lockdown-Zeit so ein Ding zu Hause. Also die 45-Grad-Beinpresse ist auch nicht einfach nur stumpfes Drücken von unten nach oben. Man kann jetzt mit Hilfe, wir haben auch eine relativ breite Plattform, da unsere Beinpresse an den beiden, an den neuen jetzt, die wir jetzt gekauft haben oder neu aufrestauriert haben, letztendlich ist das richtig cool und optimal, kann ich aufgrund der Fußstellung und der Winkelstellung der Füße auch wieder unterschiedliche Anteile vom Oberschenkel beschießen. Also wenn ich jetzt quasi das Gewicht entsperre, habe die Beine gestreckt, ist die Muskulatur Vorspannung, gehe dann tief. Und je tiefer ich gehe, umso mehr nehmen quasi die Drehmomente für die hinteren Oberschenkel zu. Das heißt, die Gesäßmuskulatur wird relativ tief, wie beim Kniebeugen auch, angesteuert in dem Winkel. Und die Oberschenkelvorderseite nimmt quasi in der Tiefbewegung langsam ab. Und da kann man auch wieder gucken. Wenn ich jetzt Bock habe, die vordere Oberschenkelmuskulatur zu trainieren, dann gehe ich nur 40, 50 Grad runter. Und wenn ich ein bisschen tiefer gehen will oder ein bisschen mehr in den hinteren Anteilen gehe, dann gehe ich halt tiefer mit der Beinpresse. Leute mit diversen Hüftproblemen gehen halt auch nur bis einer bestimmten Tiefe, weil sonst Luxationsgefahr halt herrscht oder dass das Hüftgelenk letztendlich sich verletzt oder ausgekugelt wird oder rausspringt. Deswegen geht man da nur zu einem ganz bestimmten tiefen Teil. Und ganz entscheidend bei solchen Dingen ist, bei akuten Hexenschussproblemen oder bei akuten Rückenschmerzen, dass die Fußstellung relativ breit gewählt wird. Bei der Kniebeuge, sei es auch jetzt bei der 45-Grad-Beinpresse, und die Knie in der Bewegung leicht nach außen gedrückt werden. Das öffnet quasi das Hüftgelenk. Die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Und wenn man dann in die Tiefe geht, kann man wunderbar die Oberschenkel ansteuern, kann Drehmomente draufbringen, ohne den unteren Rücken halt negativ zu belasten. Also man darf da keine Angst vor haben. Selbst wenn man einen Hexenschuss hat oder akut Rückenschmerzen hat, sind, wenn man die Winkelstellung vernünftig wählt, diese Bewegung nicht schädlich. Man muss es nur vorher absprechen, mit dem Trainer absprechen, da und da habe ich die Probleme in den und den Positionen, und dann muss der Trainer die Kompetenz haben und sagen, pass auf, die und die Winkelstellung wählen wir jetzt, und dann läuft der Fall. Und das ist bei Ausfallschritten zum Beispiel so, bei Knieproblemen, wie weit sollten die Füße auseinanderstehen, wie spitz darf der Winkel sein, und das ist bei den Kniebeugen genauso, bei Knieproblemen, wie tief darf ich gehen, wie weit dürfen die Knie über die Fußspitze, wie weit dürfen sie nicht gehen, in welchen Fällen, kommt immer auf die Diagnose und auf das Schmerzbild an, und dann kann man mit ganz minimalen Bewegungsmusteränderungen da trotzdem viel erreichen und kann Muskulatur trotzdem noch gut aufbauen. Das ist halt das Wichtige. Also Isolationsübungen gehen eigentlich immer dann, wenn man isoliert irgendwo richtig schön beschießen will, wenn man muskelkaterfrei ist und gut durchregeneriert, das kann man da alles geben und sollten meines Erachtens immer ergänzende Übungen sein zu den Verbundübungen, die eigentlich für mich allererste Wahl sind, wenn es um den Aufbau von Körperkraft oder von Muskulatur geht. Kreuzheben, Kniebeugen, Ausfallschritte, Frontkniebeugen, normale Kniebeugen und so weiter sind immer meines Erachtens Übungen erster Wahl. Und dann unterscheide ich immer, mache ich heute freie Bewegungsmuster, das heißt dreidimensional oder zweidimensional, arbeite ich heute ein bisschen stumpfer, das heißt mit der Beinpresse oder mit der Multipresse oder so, oder arbeite ich heute ein bisschen komplexer, indem ich halt Ausfallschritte oder Kniebeugen oder so mache an freien Gewichten, wie fit ich bin, das versuche ich dann immer so ein bisschen mein Training einzubauen. Ja, das zum Thema, welche Übungen, welche Winkelstellungen jetzt gut sind beim Beintraining. Und dann nochmal ganz zum Schluss, jetzt nochmal diesen kleinen Ernährungsanteil. Der ist zwar auch relativ komplex, aber den versuche ich jetzt kurz zu beantworten. Also wenn die Niere bzw. Leber, die entgifteten Organe im Körper vom Arzt untersucht sind und sie sind in einem eiweißfreien Zustand, dann ist eine etwas erhöhte eiweißreiche Ernährung, wie sie im Sport oder im Muskeltraining oder auch im Ausdauersport letztendlich zu raten ist, eher unbedenklich. Wenn jedoch die Kapillare der Niere nicht ausreichend sauber arbeiten, weil Entzündungsprozesse in irgendeiner Form vorherrschen, also die Niere letztendlich erkrankt ist, dann kann es zu Problemen führen durch erhöhte Eiweißzufuhr, weil dann das Eiweiß quasi nicht mehr vernünftig filtriert wird und letztendlich nicht mehr akkurat ausgeschieden wird, so wie es bei einer gesunden Niere zum Beispiel der Fall ist, und da könnte es Probleme geben. Also da würde ich ein bisschen das Ganze erstmal über einen Arzt abklären, um da jeden Zweifel quasi auszuschließen. Wie fit ist meine Niere, wie fit ist mein entgiftendes System? Und wenn da kein großes Problem vorliegt, dann kann ich meines Erachtens nur sagen, dass ein etwas erhöhter Eiweißkonsum, den man nicht zu stark übertreibt, relativ problemlos ist. Ja, haben wir wieder eine halbe Stunde durchgezogen heute. Gab vielleicht ein paar Informationen heute zum Thema Beintraining, zum Thema, welches Gerät wähle ich zu was für einer Zeit oder zu was für einem Trainingsmoment. Und wenn wir da nähere Fragen zu haben, dann machen wir das Ganze dann wieder live hier vor Ort. Ich wünsche euch einen schönen Start ins neue Jahr. Bleibt allen weiterhin gesund und stabil und hofft, dass die Lockerungen bald eintreten. Hoffen ist immer das, was am letzten stirbt, und bleibt weiterhin am Ball. Ne? Auch Beintraining kann man ohne Studio machen. Man kann es mit Backsteinen machen, man kann es mit Gehwegplatten machen, man kann es draußen machen. Bergläufe zum Beispiel ist auch ein wichtiges Beintraining, Treppenläufe und sowas. Und versucht weiterhin einfach am Ball zu bleiben, mehr kann ich nicht sagen. Bleibt wie ihr seid, wir versuchen das ja auch. Macht's gut, ciao.